St. Andrea, den man mir in San Casciano gewiesen hatte, führte durch Olivenhaine, Weinberge und abgeerntete Getreidefelder, die schon umbrochen waren. Zuweilen eine Ansammlung von Steineichen, doch kein Vergleich mit unseren heimischen Urwäldern. Die Vegetation in dieser Gegend gleicht eher einem grünen Fell mit braunen Flicken und die Landschaft wirkt dadurch übersichtlicher als unsere deutschen. Einzelne Häuser, Podere genannt, standen auf flachen Kegeln, denn in der Toskana wohnt der Bauer, Mezzadro genannt, nicht im Dorf wie bei uns, sondern jeder für sich auf einem Hügel bei seinen Feldern, sodass die ganze Gegend wie eine dünn besiedelte Stadt aussieht. Es war noch sehr heiß, aber am Himmel kreisten schon die ersten Raubvögel, Schlangen lagen im weißen Sand der Straße und huschten davon wie die zahllosen Salamander, die auf Steinen dösten. Ich ruhte etwas an einen Felsen gelehnt, trank einen Schluck aus der hübsch gefassten Quelle und sah, als ich mich wieder aufrichtete, östlich, wo die Hügel höher werden, auf einem Berg eine Burg, die mich an jene unseres großen Dürer auf seinem berühmten Kupferstich erinnerte, von dem eure fürstliche Gnaden eine Kopie im Lesesaal haben anbringen lassen. Unser Dürer in dieser bukolischen Landschaft, die alle Kriege und Schrecken ihrer Geschichte unter einem abwechslungsreichen Gleichmaß der kultivierten Natur verbirgt, wie wir sie aus den großartigen Gemälden früherer Jahrhunderte kennen. Die Vorstellung rührte mich. Dürer, unser Führer, könnte sich als jener unbekannte Ritter gesehen, vielleicht die hohe Burg dort oben gekannt haben, dort drüben. Ich stellte mir vor, sein stolzer Condottiere könnte jeden Augenblick des Weges kommen, hoch zu Ross in seiner eisernen Rüstung, das Visier geöffnet, das Schwert gegürtet, die Lanze mit dem Fuchsschwanz geschultert. Ich selbst stand im Busch neben dem Fels, hielt die Sanduhr der Vergänglichkeit in der Hand. Vor mir auf dem Weg lag der Totenschädel. Unter dem Baum neben mir lauerte das Monstrum. Ich wünschte mir ein Fernrohr, um die ferne Burg genauer zu betrachten, vielleicht Dürer zu erkennen, der auf einem der zwei schlanken Türme stand. Die Villa der Machiavelli erwies sich als Ansammlung von mehreren Karten, Stallungen, Scheunen und Vorratsschuppen zu beiden Seiten der Straße. Ich erfrischte mich am Ziehbrunnen vor der Herberge, die Albergaccio genannt wird, was auf Deutsch Absteige, Spelunke, Kaschemme, Boudicke heißt, und ging bis ans Ende der Häuser, wo der Weg in Norden leicht abfällt, und erblickte etwa 5 Meilen unter mir die weite Ebene von Florenz, aus der eine gewaltige Kuppel ragte und nichts als diese. Der Weg zu beiden Seiten, von hohen Bäumen gesäumt, die das Bild der Kuppel praktisch einrahmten, und da ihre Kronen sich berührten, ein großes Schlüsselloch bildeten, durch das ich das Wahrzeichen der Stadt erblickte. Ja, der Ort, wo unser Machiavelli gelebt und seine unsterblichen Werke verfasst hat, war tatsächlich das Schlüsselloch, durch das er in seiner Verbannung die Welt, die sich in seiner Heimatstadt spiegelte, damals wenigstens betrachtet hatte. Aber das erfuhr ich erst im Laufe der Wochen in St. Andrea durch die Erzählungen seiner Nachkommen Ippolita Machiavelli. Das Wohnhaus lag zur Rechten, als ich kehrt machte. Es war nicht so klein und primitiv wie die anderen Häuser der Poderi, aber unansehnlicher als die Villen der Stadtbürger, die der tuskischen Landschaft einen zusätzlichen Reiz verleihen. Die Spelunke lag zu meiner Linken und war noch einfacher gebaut als das Hauptgebäude. Nichts verriet, dass hier einmal ein relegierter Vizekanzler der Republik Florenz seine Nachmittage nur beim Kartenspiel verbracht hatte. Ich wartete vor der Haustür, aber ein mächtiger, breitschultriger Mann in hohen Stiefeln und einer speckigen Lederschürze, der mit einer Wanne voller Weintrauben ums Eck bog, wies mir den Weg ins Gutshaus. Es war der Majordomus der Alten, den sie Benito, im Scherz aber mein Prätorianer, nannte. Ich stellte mein Gepäck ab, hängte den Hut an die Garderobe, ignorierte aber die Pantoffeln. Wie oft habe ich in den folgenden 2 Monaten in diesem Vorzimmer darauf gewartet, vorgelassen zu werden? An die 30 Male sicherlich, zumeist mit anderen Besuchern, die das Haus besichtigen wollten, und etliche Male alleine für Privataudienzen. Über der Truhe war etwas auf die Wand gezeichnet. Ich trat herzu und besichtigte das Gebilde. Stammbaum der Machiavelli, gemalt von einem Mitglied der Familie im Jahre 1599, war darunter zu lesen. Ich versuchte, den Lebensbaum zu entziffern, aber er begann 7 Generationen vor unserem Bekannten Malclavellus, und etliche seiner Vorfahren hatten so viele Kinder und Geschwister, dass ich eine Weile herumklettern musste im Baum, bis ich ihn gefunden hatte. Er saß ziemlich weit oben im Baum und ich musste noch weiter hinauf. Wie es schien, hatte der Stamm sich 3 Generationen vor ihm in 2 Arme gespalten, und der kleine Seitenast, den er selber begründet hatte, führte oben links ins Unlesbare. Ich stieg deshalb auf die Truhe, um besser sehen zu können, wanderte mit den Augen zur Seitenwand und endete nach 3 Generationen bei einer gewissen Ippolita. Der Hinweis elektrisierte mich, denn eure fürstlichen Gnaden hatten mir ja eingeschärft, darauf zu achten, wie die Verkäuferin in den Besitz der fraglichen Sache gelangt sei. Sie war, wie der Stammbaum zeigte, eine Urenkelin des Verfassers, des Fürsten, und es lag deshalb nahe, dass sie das Manuskript des letzten Briefes geerbt hat.